SRF 1.
«12.30 Uhr Rendezvous. Ich begrüße Sie zu den Mittagsinformationen von Radio SRF mit diesen Themen. Mehrere Tote und Dutzende Verletzte bei einem Anschlag in Beirut. Die Attentäter hatten offenbar den ehemaligen Finanzminister im Visier. Streitpunkt Bauzonen. Das Bundesgericht pfeift die Bündnergemeinde Silvaplana zurück. Eine Folge der Zweitwohnungsinitiative. Dann in unserer Arktis-Serie: Das Eis schmilzt schneller und schneller. Das Ökosystem gerät aus dem Gleichgewicht. Und das Weltklima? Fragezeichen. Und er hat Tausende entlassen. Jetzt schreibt er ein Buch über die Menschlichkeit. Der einst harte Sanierer Hans Wittmer ist Gast im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
Eine schwere Explosion hat das Zentrum der libanesischen Hauptstadt Beirut erschüttert. Nach Angaben der Behörden gab es mindestens 5 Tote sowie über 70 Verletzte. Unter den Todesopfern befindet sich nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Ex-Finanzminister Mohammed Shattach. Shattach soll zu einem antisyrischen Treffen unterwegs gewesen sein. Die politische Situation in Libanon ist vor allem wegen des Bürgerkriegs im Nachbarland Syrien instabil. Das Bundesgericht hat ein Quartierplanungsverfahren in der Oberengadiner Gemeinde Silvaplana vorderhand gestoppt. Gegen das Planungsverfahren gab es Einsprachen. Obwohl es sich beim betroffenen Gebiet um Bauland handelt, verlangt das Bundesgericht, dass die Gemeinde zuerst alle ihre Baulandreserven überprüfen müsse. Die Richter in Lausanne argumentieren mit der Zweitwohnungsinitiative. Weil Silvaplana ohnehin keine neuen Ferienhäuser mehr bauen könne, stelle sich die Frage, ob es in der Gemeinde jetzt nicht zu große Baulandreserven gebe. In einem Nachbarschaftsstreit hat das Bundesgericht ein Grundsatzurteil gefällt. Demnach können Hausbesitzer verpflichtet werden, Lämpchen, Spots und Lichterketten, mit denen sie ihr Haus beleuchten, um 22 Uhr auszuschalten. Eine Ausnahme legten die Bundesrichter für die Adventszeit fest. Die Lämpchen einer Weihnachtsbeleuchtung dürfen nachts bis 1 Uhr brennen. Zu beurteilen hatte das Bundesgericht einen Fall aus dem Kanton Aargau. Der rätoromanische Schriftsteller Oskar Peer ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das hat der Limmat Verlag bekannt gegeben. Laut dem Verlag gehört Peer zu den bedeutendsten Autoren der rätoromanischen Schweiz. So hat er ein rätoromanisches Wörterbuch erstellt, das als Basiswerk der romanischen Sprache dient. Peer publizierte sowohl auf rätoromanisch als auch auf Deutsch. Der Schweizerische Erdbebendienst hat am Morgen bei Sagans im St. Galler Rheintal ein Erdbeben registriert. Die Erde bebte kurz nach 8 Uhr mit einer Stärke von 3,5. Das Beben dürfte in Sagans deutlich verspürt worden sein, aber mit Schäden sei nicht zu rechnen, teilte der Erdbebendienst weiter mit. Der japanische Bankenverband will Zinsmanipulationen erschweren. Man werde eine neue Behörde schaffen, welche die Festlegung der Zinssätze strenger überprüfen soll, heißt es laut der Nachrichtenagentur Reuters in der Ankündigung. Der japanische Bankenverband ist für die Berechnung und Veröffentlichung des Referenzzinses Tibor verantwortlich. Die Maßnahme gilt als Folge des internationalen Skandals um Zinsmanipulationen. Darin waren mehrere Großbanken verwickelt. Diverse Behörden aus der EU und den USA büßten in diesem Zusammenhang mehrere Finanzinstitute. Die UBS musste vor rund einem Jahr 1,4 Milliarden Franken bezahlen. In der russischen Hauptstadt Moskau ist der Erfinder des Kalaschnikow-Gewehrs, Michail Kalaschnikow, beigesetzt worden. Beim Staatsbegräbnis war auch Kreml-Chef Putin anwesend. Während der Feier wurden mehrere Salutschüsse mit Kalaschnikow-Gewehren abgefeuert. Kalaschnikow ist am Montag im Alter von 94 Jahren gestorben. Sein Sturmgewehr ist die meistverkaufte Schusswaffe der Welt. Etwa 100 Millionen Stück dürften laut Schätzungen im Umlauf sein.
12.35 Uhr, Rendezvous, und so geht es bei uns weiter. Der Anschlag in Beirut. Er galt offenbar einem antisyrischen Politiker und engen Vertrauten des ermordeten ehemaligen Regierungschefs Hariri. Was bedeutet das? Die demokratische Protestbewegung in Ägypten, sie will sich nicht unterdrücken lassen und plant bereits die nächste Revolution. Dann Stress für Eisbären. 450 Kilometer mussten sie diesen Sommer schwimmen, um an Nahrung zu kommen.
The sheet ice was about 450 kilometers from the coast. And we actually had a bear that swam from the coast to that leading edge of ice.
Die Eisschmelze und ihre Folgen heute in unserer Serie über die Arktis. Und Stress in der Kindertagesstätte.
Da möchte ich dann ein Baby gerade den Shoppen haben und das andere Baby hat sicher gerade dann die Hose voll. Und nebenan sind vielleicht noch drei Kinder, die sich gerade den Kopf einschlagen und vier, die im Raum rumrennen, weil sie nicht betreut sind und nicht wissen, was mit sich anfangen.
So gehe es nicht weiter, sagen die Kinderbetreuerinnen in Basel und fordern bessere Arbeitsbedingungen. Alles halb so wild, kontern die Politiker. Der Knatsch um Kitas, auch das gibt es nach Wetter und Börse.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.186 Punkten plus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 22,48 gehandelt, der Dollar zu 88 Rappen 61. Das Wetter heute ist es trotz Wolken- und Nebelfeldern oft sonnig. Morgen ziehen aus Westen und Süden Wolken auf, später fällt Regen oder Schnee. Die Temperatur reicht 5 Grad, in den Föhntälern sind morgen bis 15 Grad möglich.
Nahe der Uferstraße in unmittelbarer Nähe von Hotels und Banken ist heute im Zentrum der libanesischen Hauptstadt Beirut eine Bombe explodiert. Mehrere Personen wurden getötet, Dutzende verletzt. Unter den Todesopfern ist auch der ehemalige Finanzminister Mohamed Shattach. Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten im Libanon zu Attentaten. Erst im November starben bei einem Anschlag auf die amerikanische Botschaft in Beirut über 20 Menschen. Nun ein offenbar gezieltes Attentat auf einen Politiker, ist das eine neue Stufe der Gewalt? Das habe ich den Korrespondenten der NZZ, Jörg Bischoff, in Beirut gefragt.
Das ist noch schwierig zu sagen, weil man muss ja doch dieses letzte Attentat in eine ganze Serie von Anschlägen reihen, die sich dieses Jahr ereignet haben in Libanon. Und das letzte Attentat ist in diesem Sinne neu oder einzigartig, sagen wir mal in diesem Jahr, dass es sich ganz klar gegen eine politische Persönlichkeit gerichtet hat.
Da werden ja auch Erinnerungen wach an frühere Attentate, insbesondere jenes auf den ehemaligen Regierungschef Rafik Hariri 2005. Shattach galt ja als enger Vertrauter von Rafik Hariri. Könnte es hier einen Zusammenhang geben?
Shattach war ein Vertrauter des ermordeten Ministerpräsidenten Rafik Hariri und war ein Berater von Rafik Hariris Sohn Saad, der auch ein paar Jahre lang Ministerpräsident war. Und in diesem Sinne ist das Attentat ganz eindeutig gegen das politische Lager von Saad Hariri gerichtet, also gegen das Lager der Sunniten und der mit den Sunniten verbündeten Christen, die in Libanon eine liberal-konservative, mit Saudi-Arabien verbündetes politisches Lager bilden.
Weiß man denn schon, wer für das Attentat verantwortlich ist?
Das ist völlig unbekannt im Moment. Was man vielleicht dazu noch bemerken müsste, ist, dass Anfang nächstes Jahres der Prozess eröffnet werden soll, in dem das Attentat auf Rafik Hariri im Jahr 2005 aufgerollt werden soll und die Schuldigen dabei gefunden werden sollen. Also ist nicht auszuschließen, dass dieser Anschlag auf Shattach auch mit dem Prozess, der demnächst beginnen soll, zu tun hat.
Und inwiefern steht er im Zusammenhang anfangs mit dem Bürgerkrieg in Syrien? Mohamed Shattach galt ja als Gegner des syrischen Präsidenten Assad.
Ja, Shattach gehörte ganz klar zum Lager der Gegner von Assad und das heißt zu jener politischen Gruppe hier in Libanon, die den Aufstand gegen Assad unterstützt. Das ist natürlich ganz klar. Also an Syrien zeigt sich die Polarisierung auch der libanesischen Gesellschaft und der libanesischen Politszene. Libanon hat seit März keine funktionierende Regierung mehr. weil man allgemein darauf wartet, dass sich die Situation in Syrien klärt. Das heißt, dass man abschätzen kann, wer der Gewinner und wer der Verlierer ist in Syrien. Und dies blockiert die politische Entwicklung hier in Libanon komplett.
Diese zunehmende Gewalt, diese blockierte politische Situation, die Sie schildern, Jörg Bischof, was bedeutet das eigentlich für die Bevölkerung im Libanon?
Die Leute hier in Libanon haben immer mehr Angst. Also man hat auch jetzt im Hinblick auf die Festtage gemerkt, dass die Leute mehr Angst haben. Die Sicherheitskräfte haben auch immer wieder gesagt, sie würden die Kontrollen verstärken, weil offensichtlich man mit Anschlägen gerechnet hat. Das Furchtbare natürlich bei einem Anschlag wie dem, der heute geschehen ist, dass diese Anschläge nicht vorhersehbar sind und dass jeder hineingeraten könnte.
Sagt Jörg Bischof in Beirut, er ist Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung. Einfach munter weiterbauen, das geht seit der Zweitwohnungsinitiative und mit dem neuen Raumplanungsgesetz nicht mehr. Das ist ganz im Sinne der Schweizer Bevölkerung. Die Gemeinden dagegen, vor allem jene in den Berggebieten, bekunden Mühe, sich den neuen Spielregeln anzupassen, wie aktuelle Beispiele aus Graubünden zeigen. Elmar Plotzer.
Für die Gemeindebehörden von Silva Plana heißt es «nachsitzen». Eigentlich wollte die Oberengadiner Gemeinde einen Quartierplan ausarbeiten für ein Gebiet, das bis jetzt nur wenig bebaut ist, obwohl es sich um Bauland handelt. Dagegen gab es Einsprachen und denen hat das Bundesgericht jetzt Recht gegeben. Die Richter in Lausanne verlangen in ihrem heute veröffentlichten Urteil, dass die Gemeinde zuerst all ihre Baulandreserven überprüfen muss, bevor sie ein neues Quartier planen und Baubewilligungen erteilen darf. Der Richterspruch hängt mit der Zweitwohnungsinitiative zusammen. Aufgrund der Vorgaben der Zweitwohnungsinitiative könne Silva Plana so oder so keine neuen Ferienhäuser mehr bauen, argumentiert das Bundesgericht. Die Gemeinde müsse jetzt zuerst eine Gesamtschau machen und überprüfen, ob sie nicht ohnehin zu viele Baulandreserven habe. Es stelle sich die Frage, wie viel Bauland wirklich noch benötigt werde und ob da und dort nicht sogar Rückzonungen notwendig seien. Das Urteil wird sicherlich noch zu reden geben, denn Gemeinden mit einem zu hohen Anteil an Zweitwohnungen gibt es viele in den Tourismusregionen. Für diese könnte in Zukunft die ganze Raumplanung schwieriger und aufwendiger werden. Nicht zum ersten Mal zeigt sich nämlich, das Bundesgericht schaut genau hin und wendet strenge Maßstäbe an, wenn es um die Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative geht. Die Zersiedelung stoppen, Sorge zum Land tragen, das scheint auch im Interesse der Bevölkerung zu sein, wie ein weiteres Beispiel aus Graubünden zeigt. Kurz vor Weihnachten haben es nämlich die Stimmbürger von Davos deutlich abgelehnt, Kulturland umzuzonen, um dort eine neue Gewerbezone entstehen zu lassen. Die Spielregeln im Bereich der Raumplanung haben sich geändert. Das kriegen die Gemeinden jetzt zu spüren.
Elmar Plotzer. Und hier noch eine dringende Verkehrsmeldung. In der Westschweiz, Vorsicht auf der A9 Richtung Vevey, befinden sich zwischen Lausanne-Venn und Belmont Personen auf der Fahrbahn. Und in der Region Basel, auf der A2 Richtung Deutschland, zwischen der Verzweigung Hagnau und Basel-Wettstein, Stau nach einem Unfall. Die ägyptische Übergangsregierung schnürt ihren Gegnern immer stärker die Luft ab. Über die Weihnachtstage hat sie die Muslimbrüder offiziell als terroristische Organisation eingestuft. Die Muslimbrüder seien verantwortlich für einen Selbstmordanschlag im Nildelta. Doch diese verneinen. Die Regierung geht aber auch immer stärker gegen liberale Kräfte vor, die Kritik äußern an der Sicherheitspolitik. Damit riskiert die Regierung um General Sisi neuen Protest. Und dieser wird bereits geplant. Aus Kairo, Philipp Scholkmann.
In einem alten Haus in der Kairoer Innenstadt treffen sich die Revolutionäre von einst. Stühle und Tische hier kommen aus der Brockenstube. Ende Januar sind 3 Jahre vergangen seit dem Protest auf dem Tahrirplatz, der den ägyptischen Langzeitautokraten Hosni Mubarak aus dem Amt fegte. Es scheint lange her.
Hkaitna,
unsere Geschichte, heißt der Treffpunkt, sagt Sisu. Er ist Aktivist in der Protestbewegung 6. April, die eine der tunangebenden Kräfte war während des Umbruchs vor 3 Jahren. Die Wände sind voll mit Bildern, Traktaten, Zeitungsausschnitten aus jener chaotischen, aber kreativen Zeit. Im Geithner hängt noch der unerfüllte Traum von damals, der Traum von Freiheit und Menschenwürde. Die jungen Leute diskutieren engagiert beim arabischen Café. Wie lange noch? Die Polizei war schon ein paar Mal hier, sagt Sisu. Das Rad werde gerade zurückgedreht in Ägypten. Das alte Regime übernehme wieder die Macht. Und die Repression sei wie zu Zeiten Mubaraks oder eigentlich noch schlimmer, denn nun stünden die Panzer unter dem Beifall der Bevölkerung in den Straßen. Die Bewegung vom 6. April war eine der wenigen unter den Tahrir-Kräften, die früh ausscherte, nicht vorbehaltlos mitmachte bei der nationalistischen Aufwallung, die Ägypten im letzten Sommer erfasste, als der gewählte Präsident Mohamed Mursi abgesetzt und seine islamistische Bewegung, die Muslimbrüder, unterdrückt wurde. Der Tag der friedlichen Massendemonstration gegen den unbeliebten Muslimbruder Mursi, das sei zwar noch ein revolutionärer Akt gewesen, glaubt Karim. Dann aber sei ein veritabler Militärputsch gekommen, verbunden mit blutiger Unterdrückung, mit Massenverhaftungen, Erschießungen von Islamisten. Die Aprilbewegung fragt nach Verhältnismäßigkeit, nach Grundrechten, nach Meinungsfreiheit, auch für Andersdenkende. Sie übt öffentlich Kritik, ruft zu Protesten auf, statt mitzujubeln. Das aber hat seinen Preis. Der Gründer der Bewegung wurde eben zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen einer unbewilligten Kundgebung gegen das Militärregime. Dutzende andere Aktivisten wurden verhaftet. Auf der gegenüberliegenden Nilseite sitzt die ehemalige Verfassungsrichterin Tahani al-Gabali in ihrem Büro und sagt: Dass sich diese Leute Demokratieaktivisten nennen, heißt nicht, dass sie klüger sind als das normale Volk. Und dass sie nicht vom Ausland gekauft sind, Verschwörer wie die Muslimbrüder, bezahlt, um die Nation zu schwächen. In Ausnahmezeiten wie diesen brauche Ägypten auch Ausnahmegesetze und eine sichere Hand. Und der neue starke Mann Ägyptens, General Sisi, der habe die. Gabali gilt als Frau des Mubarak-Regimes, führte von ihrem Richterinnenstuhl aus eine erbitterte Fehde gegen die Regierung Mursi und wurde von diesem als Verfassungsrichterin prompt entlassen. Sie beriet daraufhin die sogenannte Tamarrud-Bewegung, die Unterschriften gegen Mursi sammelte und die Massendemonstration organisierte, mit der die Armee im Sommer den Sturz des Muslimbruders rechtfertigte. Und Gabali glaubt weiterhin die große Mehrheit der Bevölkerung auf ihrer Seite. Durch die Geschäftsstraße Talat Harb ziehen ein paar Dutzend Jugendliche. An einigen Universitäten entstand in den letzten Wochen eine dritte Front, trotz oder gerade wegen der Repression jedes Protests. Nicht nur Anhänger der verfemten Islamisten demonstrierten dort, sondern auch liberale Aktivisten, unter ihnen Leute vom 6. April. Hier in der Geschäftsstraße verlangen sie die Freilassung von verhafteten Mitstreitern. Ein paar Passanten pflichten bei und weigern sich doch, in den Protest einzustimmen, weil das missverstanden werden könnte als Unterstützung der Muslimbrüder. Die meisten aber wenden sich ab und sehen die Demonstrierenden als jugendliche Hitzköpfe. Im Geithner aber wollen Sisu, Karim und die anderen nicht aufgeben. Nun werden wir diffamiert, der Keim der Freiheit aber ist gesät, glaubt Karim. Bald werden die Leute aufwachen. Auf Dauer kann man dieses stolze Land nicht mehr klein halten, sagt er. Sisu spricht von einem dritten Weg, einer Regierung, die weder von den Generälen noch von den Islamisten dominiert sei. Aber hat die von General Sisi eingesetzte Regierung nicht versprochen, genau diesen Weg einzuschlagen mit einer Verfassungsabstimmung im Januar mit Wahlen? Mit jeder neuen Verhaftung werden die Aktivisten skeptischer. Und während ein erschöpftes Land sich nach Stabilität sehnt, sind die Leute im Geithner schon fast zum konspirativen Zirkel zusammengerückt und bereiten die nächste ägyptische Revolution vor. Die Aufkleber sind bereits gedruckt und Karim gibt sich überzeugt, schon Ende Januar, zum 3. Jahrestag des Tahrir-Aufstands, werde diese nächste Revolution beginnen.
Philipp Scholkmann über die demokratische Protestbewegung in Ägypten. 11:55. Auch heute nehmen wir Sie mit in die Arktis. Dort ist es zurzeit dunkel und eisig kalt. Auch am Tag bleibt die Sonne hinter dem Horizont versunken, der Ozean verharrt in Eisesstarre. Ganz anders im Sommer. Die Sonne steht dann 24 Stunden am Firmament und lässt das Meereis schmelzen. Fast jedes Jahr geht das Eis dabei noch stärker zurück und beschleunigt so den Klimawandel. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler ist im vergangenen Mai in die Arktis gereist und ist dem beunruhigenden Phänomen nachgegangen.
Zwei Männer fahren mit dem Schneemobil hinaus auf den gefrorenen Ozean vor Alaskas nördlichster Küste. Hinter ihnen leuchtet das Weiß der verschneiten Tundra, vor ihnen breitet sich das endlose Weiß des Meereises aus. Sie stoppen vor einem Riss, in dem das eiskalte Wasser dunkel und drohend schwappt. Der Eisforscher Hajo Aiken und der Wal- und Robbenjäger Joe Levitt prüfen die Lage. Im Mai schmilzt das Eis unter der erstarkenden Sonne. Das ist normal. Aber in den letzten Jahren ist die Schmelze immer stärker geworden, erzählt Hajo Aiken von der University of Alaska.
2007 war das erste Jahr, wo es einen sehr drastischen Rückgang im Sommer gegeben hat. Und 2012 haben wir einen sehr starken Rückgang, insbesondere des alten Eises, gesehen.
Altes Eis hat mindestens einen Sommer überlebt, ist also mehrere Jahre alt. Mit 3-4 Metern Dicke ist es massiver als junges Eis, das gerade im vergangenen Winter entstanden ist. Altes Eis hält die Sonne also besser aus. Aber es gibt fast keines mehr davon, sagt Jäger Levitt.
This is all first-year ice, that's a problem. We hardly get any more multi-year ice.
Für die Jäger ist dies gefährlich, weil das junge, dünne Eis öfter bricht. Leicht können sie während der Waljagd auf eine isolierte Scholle geraten und abgetrieben werden. Auch für die Forscher bringt die Rekordschmelze Unsicherheit, sagt Hajo Aiken.
Jetzt sind wir dabei, uns zu überlegen, wie sich diese drastische Änderung im Verhältnis zwischen mehrjährigem und einjährigem Eis auswirkt.
Klar ist jetzt schon, die Vorgänge in der Arktis wirken sich global aus, sagt Larry Hintzman, ein Kollege Aikens an der University of Alaska.
The Arctic is a very integrated system, where a change in one component will affect the rest of the system.
In der Arktis hänge alles zusammen und so beeinflusse der Rückgang des Meereises viele Prozesse, die Wolkenbildung, Niederschläge, die Vegetation. Und über Rückkoppelungen beschleunige er auch die weitere Erwärmung der Arktis und verändere vermutlich sogar das Wetter in Europa. Bereits heute hat sich die Arktis doppelt so stark erwärmt wie der Rest des Globus. Dies, weil im Sommer immer mehr Ozeanfläche eisfrei ist und das Meer die Sonnenwärme aufsaugt und speichert. Diese Wärme taut den gefrorenen Meeresboden an, der wie ein Deckel über gigantischen Lagerstätten von Methangas liegt. Der angetaute Deckel wird löchrig und das Treibhausgas Methan dringt nach oben. Einige Forscher wie der Brite Peter Wadhams warnen, dies werde die Erwärmung des ganzen Globus drastisch nach oben treiben.
We're looking at a possibly catastrophic effect on global climate that's been a consequence of this extremely fast sea ice retreat.
Dadurch stiegen die Meere noch mehr an und im Süden komme es zu vermehrten Dürren. Die Folge: weltweite Schäden von 6.000 Milliarden Dollar durch Überschwemmungen, Erosion, Ernteausfälle. Allerdings sind die meisten Forscher weitaus zurückhaltender in ihren Prophezeiungen als Peter Wadhams, zum Beispiel Larry Hintzman von der Alaska University.
The permafrost in the ocean is really degrading rapidly, but it would be impossible to guess what the impact would be because there are so many interacting and complicating factors.
Der Permafrost auf dem Meeresgrund taue tatsächlich rasch, aber es spielten so viele Faktoren mit, dass eine genaue Prognose unmöglich sei. Hier. Große Unklarheiten also, wie es weitergeht in der Arktis. Doch im Alltag der Bewohner ist der Wandel schon zu spüren, erzählt der Jäger Joe Levitt. Neben dem Rückgang des Eises verändere sich auch das Ökosystem an Land und auf See.
Different kinds of whales are showing up now. One good example is the humpback whale. One crew saw one when we were out spring whaling, came up right below their boat. That's not a bowhead.
Während der Waljagd tauchten nun Arten auf, die früher nie so weit nach Norden vorgestoßen seien, etwa Buckelwale. Sie gewinnen Lebensräume dazu. Zu den Verlierern gehören Walrosse und Eisbären, die aufs Meereis angewiesen sind. Walrosse nutzen es als Plattform, von der sie nach Muscheln tauchen. Die Eisbären jagen darauf nach Robben, erzählt der Zoologe Todd Atwood vom US Geological Survey. Doch im Sommer zieht sich das Meereis nun weit nach Norden zurück. Dort ist das Meer tief und es gibt weniger Nahrung. 2012 war der Eisrand 450 Kilometer von der Nordküste Alaskas entfernt.
The sheet ice was about 450 kilometers from the coast. And we actually had a bear that swam from the coast to that leading edge of ice.
Todd Atwood beobachtete einen Eisbären, der diese 450 Kilometer durchschwamm, um an Nahrung zu gelangen. Dies kostet viel Energie, wohl zu viel für die Eisbären, um längerfristig zu überleben. Die Forscher rechnen damit, dass ihre Zahl in den nächsten 50 Jahren um 2/3 zurückgehen wird. Eine düstere Prognose mehr, die den tiefgreifenden Wandel in der Arktis deutlich macht.
Klimaforschung im alten Eis der Arktis, das war ein Bericht von Thomas Häusler. Sie können ihn nachhören oder per E-Mail weiterversenden über unsere Webseite www.srf.ch/arktis. Dort finden Sie zudem ein ganzes Dossier zu weiteren Aspekten rund um die Arktis. An Betreuungsplätzen für Kleinkinder fehlt es in Basel-Stadt nicht. Der Kanton hat in den letzten Jahren einen besonderen Effort geleistet und so viele Betreuungsplätze geschaffen, dass Basel-Stadt heute bei den Krippenplätzen zu den führenden Kantonen gehört. Nur der schnelle Ausbau habe Schattenseiten, klagen Kinderbetreuerinnen und Gewerkschafter und fordern bessere Arbeitsbedingungen. Gaudenz Wacker.
Die Basler Kinderbetreuerin Regula Rinica arbeitet seit über 25 Jahren in ihrem Beruf. Eine schöne Aufgabe, sagt sie, aber eine, die manchmal an Kräften und Nerven zehre.
Da möchte ich dann ein Baby gerade den Shoppen haben und das andere Baby hat sicher gerade dann die Hose voll. Und nebenan sind vielleicht noch 3 Kinder, die sich gerade den Kopf einschlägen und 4, die im Raum rumrennen, weil sie nicht betreut sind und nicht wissen, was mit sich anfangen.
Um den Stress zu lindern, verlangen Basler Kinderbetreuerinnen und die Gewerkschaft VPOD jetzt bessere Arbeitsbedingungen. 3.200 Unterschriften haben sie in einer Petition gesammelt, unter anderem für einen Mindestlohn von 4.500 Franken und für mehr ausgebildetes Personal. Das Betreuungsangebot in Basel wurde in den letzten Jahren stark ausgebaut, nicht zuletzt, weil die Kantonsverfassung Basler Eltern Betreuungsplätze garantiert. Nur der Ausbau habe Schattenseiten, moniert die Kinderbetreuerin Regula Rinica. Den Personalbedarf würden viele Kindertagesheime mit jungen Praktikantinnen decken, günstigen, aber unausgebildeten Arbeitskräften.
Uns fehlt Zeit, um die Praktikantinnen begleiten regelmäßig. Das heisst, die arbeiten oft halt auch alleine mit den Kindern.
Praktikantinnen seien nicht in der Lage, Kinder über die reine Betreuung hinaus auch speziell zu fördern, etwa sprachlich oder motorisch. Gegen Aussagen dieser Art verwahrt sich die Basler Grossrätin Patricia von Falkenstein von den Liberaldemokraten. Sie präsidierte bis vor kurzem einen Verbund von 8 Basler Tagesheimen. Praktikantinnen könnten sehr wohl Verantwortung übernehmen.
Wenn es jetzt darum geht, mit den Kindern zu spielen, spazieren zu gehen, Zähne zu putzen, Essen zu geben, ich glaube, das kann eine Praktikantin genauso gut. Und ich finde es nicht wirklich sehr angebracht, diese Praktikantinnen als unfähig darzustellen.
Ähnlich tönt es beim Basler Erziehungsdepartement, das die Kindertagesheime beaufsichtigt. Der zuständige Bereichsleiter Hans-Jörg Lücking.
Wir sind auch überzeugt, dass es nicht sinnvoll ist, dass jede Aufgabe von einer spezialisierten Fachkraft wahrgenommen wird. Diese Fachkräfte sind gar nicht im Markt. Das heißt, wir könnten die Versorgung zu den geforderten Bedingungen vom VPD nicht sicherstellen.
Generell seien die Arbeitsbedingungen in den subventionierten Basler Kindertagesheimen nicht schlechter als in anderen Kantonen. Müsste Basel-Stadt hingegen alle Forderungen der Kinderbetreuerinnen umsetzen, und zwar in den eigenen subventionierten Tagesheimen wie auch in den privaten,
dann bedeutet das eine Verteuerung von 30-40% der Kinderbetreuung. Und das wird auch die Eltern betreffen, sei es als direkte Beitragszahler oder sei es als Steuerzahler. Als Erziehungsdepartement können wir daran kein Interesse haben, dass die Kosten derart nach oben getrieben werden.
Rund 10 Millionen Franken teurer würde Kinderbetreuung in Basel-Stadt jährlich, wenn die Wünsche der Petition erfüllt würden, schätzt das Erziehungsdepartement. Gute Betreuung habe ihren Preis, argumentieren die Kinderbetreuerinnen auf der anderen Seite. Die Mehrkosten zahlen solle die öffentliche Hand, also Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, verlangt der VPOD. Basel-Stadt hat sein Angebot an Kita-Plätzen in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Im schweizweiten Vergleich rangiert der Kanton mittlerweile ganz vorne. Sein quantitatives Problem hat er mehr oder weniger gelöst. Jetzt reißen Betreuerinnen und ihre Gewerkschaft eine Qualitätsdebatte an. was ist ein guter Krippenplatz und wie viel darf er die Allgemeinheit kosten?
Es ist eins. Gleich hier bei uns, einst knallharter Sanierer von Unternehmen, setzt sich Hans Wittmer jetzt für die Verlierer der Gesellschaft ein. Wir fragen, ein Wandel vom Saulus zum Paulus? Nach den Schlagzeilen dieses Mittags.
Bei einer Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind mindestens 5 Personen getötet worden. Der Anschlag galt offenbar dem ehemaligen Finanzminister Shattach. Shattach war ein Berater des antisyrischen Politikers Saad Hariri. Wegen der Zweitwohnungsinitiative muss die Oberengadiner Gemeinde Silva Plana ihr Quartierplanungsverfahren vorderhand stoppen. Das Bundesgericht verlangt, dass die Gemeinde zuerst ihre Baulandreserven überprüfen muss. Bei St. Moritz sind vor dem Mittag 2 Lawinen niedergegangen. Nach Angaben der Bündner Kantonspolizei kam dabei mindestens eine Person ums Leben. Zur Ursache konnten die Behörden noch keine Angaben machen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.